Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem Pausengespräch, unseren Gesprächen aus der Semperoper. Mein Name ist Kai Wessler und ich freue mich sehr, dass ich heute verbunden bin mit dem Komponisten Thorsten Rasch. Guten Morgen, Thorsten.
Schönen guten Morgen allerseits.
Ja, Thorsten Rasch hat im Auftrag der Semperoper die Oper Die andere Frau komponiert. Wir arbeiten derzeit dran, die Uraufführung, die eigentlich diese Tage hätte stattfinden sollen, in der nächsten Spielzeit zu realisieren und ein bisschen um die Zeit zu überbrücken, aber auch, weil wir jetzt in der Zeit sind, wo wir mehrere Gespräche und Veranstaltungen mit ihm gehabt hätten, rufe ich ihn an. Thorsten, du bist gerade in Rom. Du bist seit einem Jahr dort. Wie hast du die letzten Wochen in der ewigen Stadt erlebt, während man in Deutschland in den Häusern gesessen hat?
Das haben wir ja hier auch, also mehr oder weniger und sogar etwas früher schon als in Deutschland, soweit ich weiß. Also es war, die letzten Wochen zumindest, waren höchstwahrscheinlich eine der seltsamsten Perioden in meinem Leben, aber ich glaube nicht nur in meinem, sondern auch in dem meiner Kollegen hier, die wir jemals hatten. Einerseits wurden uns die ganzen Möglichkeiten weggenommen, also die mit unserem Hiersein hätten verbunden sein sollen. Aber andererseits hatten wir natürlich verglichen mit vielen anderen, die in ihren kleinen Wohnungen ausharren mussten für 2,5 Monate, hatten wir natürlich hier mehr oder weniger das Gefühl eines goldenen Käfigs, also die besten Bedingungen für eine Quarantäne oder für einen Lockdown.
Der Goldene Käfig, das ist die Villa Massimo in Rom. Das ist ein Stipendiumsort, das wichtigste Künstlerstipendium der Bundesrepublik. Da hält man sich für ein Jahr auf. Wie habe ich mir diese Villa vorzustellen?
Es ist wirklich schwer zu beschreiben. Eine Villa, gut, es ist eine sehr große Villa, die aber mehr oder weniger für Büros und administrative Zwecke genutzt wird. Und diese Villa steht in einem sehr großen Park. Ich glaube, der ist 2 oder 3 Hektar groß mit den wunderbarsten Bäumen gepflanzt, also mit Zedern, Palmen, Obstbäumen. Und dazu gibt es 10 Studios, die in so, ich würde mal sagen, so eine Art Reihenhausmäßig angeordnet sind. Und dort wohnen eben 10 Künstler oder Künstlergruppen. Also wir haben eine Architektengruppe hier, ein Künstlerduo, 2 bildende Künstlerinnen, 2 Komponisten und einen Dichter und eine Dichterin. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jemand vergessen habe. Also wir leben sozusagen wie in einer Reihenhaussiedlung, mit allerdings unter den besten Bedingungen, mit viel Platz, also großen Studios, viel Licht und ja.
Eine Reihenhaussiedlung mit lauter großartigen Künstlern in Rom. Habt ihr Kontakt untereinander? Also arbeitet man zusammen? Befruchten sich Projekte gegenseitig?
Ich glaube im Normalfall eher nicht. Aber in dieser Situation, in der wir waren jetzt, also enge Beziehungen herausgebildet, das einfach nur durch Gespräche, also oder sagen wir durch die Unfähigkeit, etwas anderes zu tun, waren wir auf uns selbst angewiesen und auch auf die Unmöglichkeit, zum Beispiel eine Ausstellung zu machen. Also es hätten in dieser Zeit 2 Ausstellungen stattfinden sollen und auch Konzerte, aber das war ja dann alles nicht mehr möglich. Und da haben wir uns hier einfach andere Möglichkeiten ausgedacht, also zum Beispiel über eine große Videoleinwand von der Mauer der Villa Massimo auf die Straße hinaus Projekte zu zeigen für einfach Leute, die zufällig vorbeigehen, weil man dafür oder durfte auch keine Menschenansammlung produzieren, also bewusst. Und da haben sich wirklich auch Zusammenarbeiten ergeben. Also ich habe Musik geschrieben, natürlich war das nur elektronisch möglich hier, weil man durfte ja auch keine Live-Musiker zusammenrufen, also keine Gruppen, keine Kammermusik oder keine Band, nichts. Und habe ich hier elektronisch für ein paar Videos einer bildenden Künstlerin, Tatjana Doll, Musik gemacht. Und so sind auch noch andere Dinge entstanden. Und wir beginnen jetzt auch nächste Woche, beginnt unsere sozusagen unsere Abschlusspräsentation hier in der Villa Massimo, die normalerweise immer endet mit einem Sommerfest, wo 2.000 bis 3.000 Leute in die Villa kommen. Aber dieses Jahr findet das natürlich nicht statt. So wird diese Abschlusspräsentation, die am 12. beginnt und bis zum 30. Juni dauert, nur virtuell, also über das Internet zu sehen sein, in YouTube oder auf der Villa Massimo-Seite und Facebook.
Das ist ja eigentlich eine ganz merkwürdige Situation. Als Komponisten oder Schriftsteller sitzen ja meistens doch sehr alleine an ihrem Schreibtisch, müssen alleine arbeiten, geben am Ende ihre Werke an große Gruppen, an Chöre, an Orchester, an Ensembles, an Institutionen. Und plötzlich sorgt ausgerechnet so eine Situation dafür, dass Künstler gezwungen sind, miteinander zu arbeiten. Kannst du dem was Positives abgewinnen?
Es ist gut, ich bin ja prinzipiell nicht abgeneigt der Kooperation. Und das hat ja auch viele Jahre in meinem Leben eine große Rolle gespielt, weil ich in den 90er Jahren sehr viel Filmmusik gemacht habe, und das ist ja die Grundbedingung des Kooperation. Und insofern fand ich diese Zeit und finde sie immer noch sehr bereichernd. Also weil wirklich viele, viele Dinge entstehen, jetzt nicht nur materiell, sondern einfach auch intellektuell durch die ganz vielen Gespräche, die wir haben, einfach uns nicht, ich würde nicht sagen, nicht zu langweilen, aber eben weil wir auf uns angewiesen waren, mehr oder weniger.
Kooperation ist natürlich ein gutes Stichwort. Auch wir haben ja uns durch eine Kooperation kennengelernt. Wir haben, die Semperoper hat dir einen Kompositionsauftrag erteilt. Die andere Frau heißt das Stück. Es geht um den biblischen Mythos von Abraham. Und ich erinnere mich, dass wir dir damals diese Geschichte vorgeschlagen haben. Die Geschichte von Abraham und Sarai, von der Magd Hagar und den beiden Söhnen Isaak und Ismael, die für die Begründung der drei Weltreligionen stehen. Nun ist ja ein merkwürdiger Punkt. Die Institution gibt dir ein Thema vor. Wie hast du dich dem angenähert oder wie hast du, welchen Punkt hast du das zu deinem Thema gemacht?
Also prinzipiell fand ich die Geschichte, die mir natürlich bekannt war, eine sehr interessante Geschichte, mit der ich mich nach unserem ersten Gespräch dann intensiv beschäftigt hatte. Aber ich denke, dass die zwei Punkte, an denen es wirklich zu meinem Projekt wurde, der erste Punkt war, als ich das Libretto von Helmut Krauser las, der immer sehr, sehr schnell arbeitet, und das Libretto war, oder zumindest der erste Entwurf war, sehr schnell fertig. Und das hat für mich eine ungeheure Faszination in diese Dreiecksgeschichte gebracht. Erstens die Sprache, die er benutzt, die einerseits nicht diese biblische Antiquiertheit hat. Also ich meine Antiquiertheit jetzt nicht im schlechten Sinne, aber es ist eben eine biblische Macht der Sprache, die jetzt nicht unbedingt Musik braucht, um den noch zu verstärken. Also sie hat aber dennoch diese überhöhte Qualität und bleibt dennoch in der Gegenwart. Und der zweite Punkt war natürlich die Geschichte der Hagar, die mir sehr nahe kam, als ich im Zuge meiner Beschäftigung damit habe ich ein Buch gefunden, das hieß The Woman Who Named God. Das war von Charlotte Gordon in dieser Form. Und dieses Buch beschäftigte sich mit Hagar und vor allem mit der Tatsache, dass sie ja die erste Frau war, zu der Gott gesprochen hat. Also vorher hatte Gott nur mehr oder weniger zu Abraham gesprochen. Vor Abraham hatte er zu niemandem gesprochen, außer zu Adam und Eva. Dann sprach er zu Abraham und danach sprach er zu Hagar als erste Frau. Und diese Implikation, die dieser Fakt hat auf die ganze Rezeption dieser biblischen Geschichte und auf das, was danach aus ihr entsteht, also der Islam und das Judentum und das Christentum und so weiter, hat mich dann überall an ihren Rang gezogen.
Du hast deine musikalischen Ursprünge im Kreuzchor, also durchaus im liturgischen Kontext. Darf man die Bibel verändern? Also darf man aus diesen biblischen Figuren, oder wie kann man aus diesen biblischen Figuren psychologische Figuren machen? Denn das sind ja, in der Bibel sind die Figuren eher Funktionsträger, aber in deinem Stück sind es reale Menschen, die auch Probleme vor modernen Leuten haben. Wie geht das? Oder wie kann man das musikalisch gestalten?
Prinzipiell, also natürlich ist es erlaubt, glaube ich, Texte aus der Bibel zu nehmen und in einem anderen Kontext zu setzen. Ich glaube, wir betreiben dadurch keine Blasphemie in keiner Weise, denke ich. Und natürlich hat aber Helmut Krause diese Geschichte auf eine Art Psycho-Duell reduziert, was sie so interessant macht. Also natürlich hätte man daraus auch ein Oratorium machen können, aber was eine vollkommen andere Funktion hat als eine Oper. Und eine Oper ist immer eine Art Psychoduell zwischen Charakteren auf der Bühne, die verschiedene Intentionen haben und was sich dann eben auflöst, entweder in selten in einem Happy End, meistens in einer Katastrophe und im Falle von dieser Geschichte in einem eher Open End, würde ich sagen.
Jetzt hast du gerade schon ein vielleicht ganz großes Problem von Komponisten angesprochen, die sich solchen Themen nähern, nämlich wie vertont man Gott? Also wie klingt die Stimme Gottes?
Ich muss sagen, da sind wir oder beziehungsweise Helmut Krause, der natürlich zuerst damit beschäftigt war, einfach die richtigen Worte zu finden aus diesen oder die vielen Worte, relativ vielen Worte, die man braucht für eine 100-Minuten-Oper, denn der Dialog in der Bibel selbst zwischen Abraham, Hagar und Sarah und Sarai besteht ja nur aus, ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, es sind 13 oder 14 Sätze, die in dieser Geschichte gesprochen werden. Also er hatte ungefähr 200 Sätze noch dazu zu erfinden. Und ihm war natürlich, oder ihm war von Anfang an bewusst, dass Gott nicht erscheinen wird in der Oper als solches, also als Figur mit einem langen weißen Bart oder wie auch immer. Und deshalb ist er, und damit bin ich sehr zufrieden, diesen, ich würde sagen, es ist ein Kompromiss. Es ist ja in der Geschichte, auch in der originalen Geschichte dargestellt, also Gott an sich erscheint nicht, sondern es erscheinen die Engel. Jetzt einerseits, Gott kann alles sein. Gott kann diese Engel sein oder sie können seine Repräsentanten sein, also die Engel sprechen. Und natürlich habe ich dafür versucht, eine musikalische Sprache zu finden, die etwas abseits ist von diesem Psychodrama. Und so wird zum Beispiel nur in diesen Szenen der Chor erscheinen und auch nur in diesen Szenen werden zwei Saxophone das Orchester ergänzen.
Es gibt noch eine weitere Ebene in dem Stück, die ich sehr spannend fand und die uns damals sehr angesprochen hat, als du das erste Mal davon erzählt hast. Das ist die Sängerin Susan Dayhim, die die außerhalb der Handlung steht und eine ganz andere Art von Musik singt. Wer ist Susan Dayhim? Wie hast du sie kennengelernt? Warum bringst du sie in diese Oper hinein? Eine US-iranische Sängerin, kann man, glaube ich, sagen.
Ich war schon immer ein großer Verehrer von Susan Dayhim, die ich zum ersten Mal gehört habe, Anfang der 90er Jahre. Und hatte immer vor, mit ihr irgendwann etwas zusammenzumachen. Und als dieser Vorschlag kam von Peter Theiler für dieses Thema, habe ich auch, also nicht vielleicht gleich im ersten Moment, aber in den ersten Wochen nach diesem Vorschlag und während ich darüber nachdachte, hatte ich die Idee, dass sie daran, dass das das perfekte Projekt für unsere Zusammenarbeit auch wäre. Und warum? Weil ich von Anfang an irgendwie auch das Bedenken hatte, diese Konzentration auf diese uralte Geschichte oder sehr alte Geschichte, könnte sein, uns direkt berührt dass der Kontext fehlt für die Gegenwart. So, und dann kam mir natürlich zu Hilfe, einfach während meiner Recherche, dass Abraham natürlich aus Ur stammt, also aus der Stadt Ur in Mesopotamien, Und er ist aus Ur geflohen, natürlich nicht wie heute fast alle Flüchtlinge mittellos. Abraham war höchstwahrscheinlich ein sehr reicher Mann. Er hat seine ganze Familie oder seine ganzen Bediensteten, seine Karawane genommen und ist einfach los auf die Suche nach dem gelobten Land. Aber er war ein Flüchtling. Und es gibt dieses berühmte, sehr lange Gedicht über die Zerstörung von Ur in Keimschrift, was eigentlich genauso gut die Beschreibung von der Zerstörung von Aleppo oder von Dresden oder von irgendeiner anderen Stadt zum Thema haben könnte. Also es hat eine wunderbar große poetische Kraft. Und ich dachte eben, dass man diese Geschichte zwischen Abraham, Sarah und Hagar auch in diesem Zusammenhang eines Flüchtenden, eines heimatsuchenden Menschen stellen könnte und dadurch diese Überhörung hat, also die Geschichte in einem anderen Licht zu sehen. Und daher dachte ich, wenn ich Susan D. hin Teile aus dieser Klage über die Zerstörung von Ur singen würde, noch verbunden dazu mit musikalischen Teilen aus dem ältesten Musikstück, was die Menschheit kennt, aus der Hurrian Hymn Nummer 6, also auch was auf Keilschrift existiert und von verschiedenen Musikwissenschaftlern versucht wurde zu interpretieren. Niemand weiß, ob die Noten, die wir sie heute haben, ob das tatsächlich so geklungen hat. Aber es ist eben auch dieser Kontext, es ging noch etwas Älteres und auch für uns heute, also mit dem Thema Flucht für uns heute womit wir heute zu tun haben, zu stellen.
Da höre ich gerade unsere Pausenklingel wie aufs Stichwort. Lieber Thorsten, ich bin sehr gespannt, dieses Werk, das wir als Noten bereits hier vorliegen haben, bald endlich zu hören. Wir wissen noch nicht genau, wann wir es auf die Bühne bringen können, aber wir werden es auf die Bühne bringen und wir werden uns dann auch hier in Dresden wiedersehen. Zum Abschluss unseres Pausengesprächs bitten wir immer unsere Gesprächspartner, uns einen Musikwunsch zu stellen, den wir gerne mit unseren Zuhörern teilen würden. Thorsten, was ist dein Musikwunsch?
Gäbe es so viele und es ist ganz schwierig, irgendetwas auszuwählen. Aber und deshalb habe ich mir Gedanken darüber gemacht. Und zwar habe ich in letzter Zeit, also zum ersten Mal, die Symphonie Nummer 10 von Mahler gehört in der Fassung von Joel Gamzu. Also es gibt zwei oder drei verschiedene Fassungen mit Derek Cook hat sie vollendet und noch ein paar andere. Aber Joel Gamzu ist die neueste Fassung. Und es ist ein sehr junger amerikanisch-israelischer Dirigent, der sich seit seinem, glaube ich, 10. Lebensjahr oder so mit Mahler beschäftigt. Er war dann ein Schüler von Giulini und so weiter. Und ich finde, seine Fassung ist die mich am meisten überzeugt. Und ich finde die wirklich absolut wunderbar. Und vielleicht daraus den letzten Satz, das Finale.
Thorsten, das ist ein wunderberer Vorschlag. Wir hatten hier in der Semperoper tatsächlich auch die 10. Sinfonie von Gustav Mahler am 13. Februar mit der Staatskapelle. Und wir hören jetzt zum Ausklang die letzten 8 Minuten des Finales. Und ich danke dir sehr für das Gespräch, wünsche dir alles Gute in Rom und bis bald.
Bis bald, danke.